Mal, Jürgen. Und ich freue mich auch, dass ihr da seid. Ich habe mich gefreut, heute Morgen zu kommen. Ich freue mich immer auf eine Freitag. Und zwar ist es für mich immer so ein bisschen noch entfernt am Rand von meiner Heimat. Ich komme ja von Rütti, Zürich Oberland. Und ich habe gerade heute noch mal nachgefragt, zu was zählt ihr euch eigentlich? Und schon ein bisschen Oberland, oder so, wie ich gehört habe. Haben ja auch die Oberländer. Und zudem ist es auch so, dass ja ihr noch, also seit, ich weiß nicht, 2-3 Jahren, noch, soll ich sagen, gewichtiger geworden sind für mich, nämlich seit Chiems bei euch sind. Der Stefan ist nämlich im Leimental in Therwil mein Praktikumsgeber gsi mal. Ein Jahr lang sind dort in der Gemeinde gsi und ich schätze den Stefan enorm und Andrea auch. Und ich möchte euch einfach bitten, hebt eine Sorge. Betet fest für sie auch. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, ja, so ein Stefan ist so souverän und ist er wahrscheinlich auch, aber er braucht auch Gebet. Und darum möchte ich euch herzlich auch darum bitten. Und ich habe gefunden, bevor ich jetzt so loslasse, in Bülach, findet in 14 Tagen etwas mega, mega mäßig Geniales statt. Und zwar, seit mehr als 20 Jahren gibt es wieder eine grosse Evangelisation. Und zwar ist das ein Musical, das heisst Live on Stage. Habt ihr sicher schon mal gehört, oder? Nein, ich wollte es jetzt gar nicht wissen. Es ist ja im Zürich-Unterland, oder? Wir sind ja nicht im Oberland. Aber ich habe gefunden, weil ihr ja so nahe beim Zürich-Unterland seid und das so nahe vor der Tür steht, ich habe ein paar Flyer ausgelegt, also wenn ihr euch ein bisschen anstecken wollt, kommt doch mal eins von diesen Musicals schauen. Das sind 3 Lebensgeschichten, die verarbeitet worden sind in einem Musical und jede von den 3 Geschichten wird 2-mal aufgeführt. Und es gibt anschliessend noch eine Predigt, also Message heisst das natürlich da. Und auch mit Möglichkeit zur Antwort geht, also auf Jesus zuzukommen, gerade einen Aufruf haben wir gemacht. Und wir freuen uns riesig. Also es sind 13 Freikirchen, die da mitarbeiten, Orchester und mega professionell wird es aufgezogen. Vom Netzwerk Schweiz ist es in den Weg geleitet worden. Ohne jeden hätte man das ja gar nicht können. Wir hätten es ja gar nicht gefunden als diese 13 Gemeinden. Ihr hättet sein eigenes Zügel fahren. Und wir freuen uns mega. Und, was muss ich noch sagen? Einfach, dass es sich lohnt, zum kommen. Und wenn ihr kommt, nehmt Gott noch jemanden mit. Es ist wirklich eine super Gelegenheit. Zu meinem Musical einladen ist ja wirklich genial. Also, am Dienstag in 2 Wochen fängt es an. Und gerade gestern hat mein VIP zugesagt, dass er kommt. Yeah, freue mich mega. Bin auch gespannt. Und lasst euch doch anstecken, es gibt es ja wieder. Vielleicht ist das Netzwerk bereit, mal da in eurer Region so etwas durchzuführen. Ein paar Freikirchen zusammen. Also, das wär's. Kleiner Werbeblock. Ihr merkt, ich bin schon ein bisschen angesteckt. Ich kann es nicht ganz verbergen und ist auch gut so. Aber heute Morgen möchte ich zu euch über etwas reden. Das Thema heisst, einander geben, was wir brauchen. Und das, was wir meinen, dass wir brauchen, ist ja nicht immer ganz das, was wir wirklich brauchen. Und der, was wirklich weiss, das ist Jesus, weil er uns mega lieb hat. Und ich möchte jetzt über das reden in einem Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wo Gott eigentlich so wirklich aufzeigt, was wir brauchen. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele weitere Aspekte in der Bibel. Ich möchte jetzt einfach den einen Vers mal aufgreifen. Ich lese euch den vor. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Ist noch ganz praktisch, weil er so einfach so zack die Anweisungen gibt. Habe ich noch gerne, dann weiss man, um was es geht. Also, da steht, wir ermahnen euch aber, Geschwister, oder ermutigen euch aber, Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Genau, das ist der Vers. Und was mir aufgefallen ist, und auch noch recht wichtig ist, der Paulus redet da die Empfänger vom Brief an mit Geschwistern. Und das zeigt ja auch ein bisschen, oder? Um was es eigentlich geht. Und ich glaube, wenn wir so durch den Alltag laufen und gehen und leben, ich habe den Eindruck, dass wir manchmal ein bisschen vergessen, dass eigentlich wir zueinander Geschwister sind. Dass jedes Glied von der FG Ilau-Frätigen zu der Familie von Gott gehört. Also ist ein Familienmitglieder. Und in die Familie kommt man nicht, wenn man durch die Türen läuft oder durch eine natürliche Geburt, sondern in die Familie kommt man nur durch eine geistliche Geburt oder eine neue geistliche Geburt. Jesus sagt das ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also es ist eine neue Geburt und die neue Geburt brauchen wir, weil jeder Mensch in seinem Leben Sachen hat, die ihn von Gott trennen. Oder die Bibel sagt, wir sünden. Und dass man mit diesen Sünden wie nicht vor Gott bestehen kann. Und aus dem Grund ist Jesus ja auch, das haben wir ja gesungen, dass er eigentlich am Kreuz für uns gestorben ist wegen dem. Und für uns auferstanden ist und lebt. Und jetzt will er unsere Stille treten. Eigentlich an dem Ort, wo dann eigentlich die Sünden auch gerichtet werden. Und jeder, der das annimmt, der einen Moment im Leben hat, wo er sagt, und ich möchte jetzt kommen zu dir und bring dir meine Schuld und komm in mein Leben hinein. Jeder, der das macht, der wird in die Familie einversetzt. Ich habe gerade am letzten Donnerstag im Altersheim zu Bülach eine Andacht haben. Und dann, wenn man so kommt, weiss man nicht so genau, wie viel hat es dann noch dort. Und dann war eine Frau dort gewesen. Und ich habe schon gedacht, dass nicht so viel hat in diesem Altersheim. Und hat auch schon niemand gehabt. Und da habe ich eigentlich ziemlich schnell gedacht, okay, es ist eine Frau, man könnte ja enttäuscht sein. Aber ich habe dann gedacht, vielleicht ist es sogar noch gut. Da habe ich mit ihr ein so gutes Gespräch können haben. Und wisst ihr was, die Frau hat sich bekehrt am Morgen. Also ich hoffe, also sie hat das Bekehrungsgebet gesprochen und sie ist bewegt gewesen. Was natürlich ihnen passiert ist, weiß ich nicht, aber also es ist wirklich mega. Und die ist in die Familie von Gott versetzt worden. Und wenn das passiert mit uns, hat man wie eine neue Identität. Wir sind Himmelsbürger. Und ihr werdet, all die, die dazugehören in dieser geistlichen Familie, ihr werdet die Ewigkeit miteinander verbringen. Die Ewigkeit, das ist mega lang, oder? Hoffentlich schluckt ihr jetzt nicht gerade leer. Aber wisst ihr, und darum will uns ja Jesus helfen, in dieser neuen Familie hinein jetzt zu Gang kommen. Dass wir können üben können, wie verhalten wir sich da, was für Regeln gibt es in dieser Familie. Und er übt jetzt mit uns, damit wir nachher umso schöner haben. Und jetzt ist der Vers, jetzt haben sie da vier Hinweise drin, wie wir in dieser geistlichen Familie, wie man es gut hat zusammen. Und der erste Hinweis heisst, weist die Unordentlichen zurecht. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber es ist nicht so schlimm. Also ich werde es euch erklären. Die Bibel zeigt übrigens auch, dass Gott kein Chaot ist. Oder die Bibel redet etwa von Ordnung. Das sehen wir ja nur schon in der Natur. Also wenn wir die Ordnung in der Natur uns vor Augen führen, müssen wir sagen, ja, Gott ist ein Gott von der Ordnung. Oder man sieht es auch in der Gemeindestruktur. Also wie Gott Gemeinde gedacht hat. Im Neuen Testament sehen wir, dass zum Beispiel Älteste sollen die Gemeinde leiten, dass diese unterstützt werden von Diakonen. Einfach, das ist eine Ordnung. Oder zum Beispiel redet auch der Paulus im Zusammenhang mit dem Anwenden von Geistesgaben. Er sagt an Korinther, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Er ist kein Gott von der Unordnung. Er ist ein Gott von der Ordnung. Und jetzt müssen wir uns nicht unbedingt so das Schächterli-Denken vorstellen, so ein bisschen kariert. Ich habe einmal vor einer Zeit ein Hemd gehabt, also ein kariertes Hemd. Nach dem Gottesdienst ist einer auf mich zugekommen und hat gesagt, also ich müsste vielleicht mal aus dem kleinkarierten Denken rausgehen. Wie mein Hemd. Da dachte ich, das war aber nicht. Aber Gott, ja, er ist ein Gott von der Ordnung, aber gleich nicht kleinkariert. Und ich weiss, es gibt Menschen, die Gott gemacht hat, und die hat er eher ein bisschen so gemacht, dass sie so zum Chaotischen neigen. So ich frage jetzt nicht, wer sich da betroffen fühlt. Könnt ihr ganz alle, müssen nicht outen. Und für sie ist das gar nicht so einfach. Aber trotzdem, es gilt auch für die Leute. Und ich denke, es macht auch Sinn. Weil wenn wir uns überlegen, Unordnung, das macht das Leben nicht immer einfacher. Also wenn ich daheim ein riesen Durcheinander habe, ständig Rechnungen verlegen und irgendwie, ja, viele Termine vergessen, verschimmelte Gumpfbrötchen, haben wir so unter den Zeitungen für Fische zwischendurch. Das macht das Leben nicht einfacher. Das schafft Probleme. Was ich auch noch muss sagen, wenn ich von Ordnung rede, von Gott, dann meine ich nicht Perfektionismus. Das gibt es ja dann auch. Das wäre dann auch von der anderen Seite vom Ross runterzugehen. Überordentlichkeit meint Gott nicht. Also so im Sinn von, dass es gibt ja Leute, die brauchen keinen Staubsauger, die brauchen einen Staubsucher. Weil es so sauber ist und so überordentlich, also das meine ich nicht. Und es ist aber auch gut, wenn wir einander helfen in diesem Bereich und uns vielleicht auch anbieten, zu helfen im Blick auf ein bisschen Ordnung ins Lebens, in ein allfälliges Lebenschaos jetzt bringen. Ich sage das im Haushalt oder auch in Terminen. Oder wenn man selber merkt, ja, es ist manchmal ein bisschen, ja, es könnte besser sein, dass man doch mal auf jemanden zugeht und fragt, wie machst du das eigentlich so, dort und da, mit der Agenda, den Terminen. Und ich mich heute Morgen, wo ist das jetzt da? Heute Morgen, also, Wirklich, ich habe es nicht gesucht. Ist mir ins Auge gestochen, aus der Bibliothek von mir. Besser, einfach, besser. Und da geht es genau um Ordnung im Leben. Wie es einem helfen kann. Und wie man mega Zeit sparen kann. Wie man Überblick behalten kann. Und von A bis Z, vom Haushalt, über Eheleben, Familienleben, Single-Leben. Also, wenn es euch interessiert, ich lege es da unten auf, ihr könnt einfach mal reinschauen. Es lohnt sich, nicht nur für Chaoten. Es lohnt sich für alle. Man kann mega profitieren. Wenn man plötzlich merkt, hey, man hat es besser im Griff. Das ist genial. Also, einfach, ich lege es mal dann an. Ihr könnt es einfach dann nach dem Gottesdienst mal reinschauen. Jetzt ist es aber so, Gott interessiert sich noch ein bisschen für mehr als für unser alltägliches Ordnungsleben. Es geht dann nämlich noch mehr und mehr. Und die Ordnung zieht sich wirklich auch in die Gemeinde rein, zum Beispiel. Also das ist jetzt ja auch irgendwie noch klar. Ich meine, wir haben da wahrscheinlich nicht drauf, dass wir am Sonntagmorgen schauen, gut, wer haben wir heute da, wer will heute predigen, wer macht heute Musik, wer macht Moderation. Es geht ja auch in das rein, dass man das voraus planet, weil man eine Ordnung hat. Und jetzt ist es ja nicht so, dass man muss sagen, ja gut, Ordnung ist wie ein Find vom Heiligen Geist. Der kann viel besser wirken, wenn man so ganz spontan zusammen ist und jetzt schaut man. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben da ein bisschen komische Vorstellungen. Also der Heilige Geist, den ich habe, der kann enorm gut wirken in der Vorbereitung schon. Und darum, also auch dort ist es irgendwo wie normal. Jetzt ist es aber so, dass Gott noch mehr meint. Wenn da Ordnung steht oder unordentlich, meint Gott noch eine Stufe tiefer. Es geht nämlich auch da um Grundordnungen, die Gott unser Leben nie gegeben hat. Grundordnungen wie zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Eins von den Zehn Geboten. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schutz für Ehe und Familie und bewahrt vor mega viel Leid. Oder Grundordnung, du sollst nicht lügen. Es ist ja so viel wert, wenn man jemandem vertrauen kann. Wenn man weiss, der sagt jetzt das, dann weiss ich mal, ich glaube das. Ich muss nicht den Zweifel haben, oh, stimmt es echt wirklich? Oder du sollst dich töten. Das ist auch eine von den Grundordnungen, die Gott gegeben hat. Und die Ordnung gilt ja für jeden Mensch, ab dem Moment der Zeugung. Aus dem Grund müssen wir uns keine Sekunde überlegen, ob wir dafür oder gegen Abtreibung sein. Also, das sind so Ordnungen, die Gott uns gegeben hat und wo wir eben nicht unordentlich sein sollen. Weil die Ordnungen, die sind lebensförderlich. Die ermöglichen eine gesunde Entwicklung. Und das sind also in dem Sinne nicht lästige Einschränkungen, sondern das ist eine Hilfe. Ich meine, wenn jetzt jemand von uns würde mit 80 an einer Schule vorbei rasen oder Kurven schneidet, wie verrückt, dann merken wir, da tut man Ordnungen überschreiten und das ist nicht sehr lebensfreundlich. Also da gefährden wir uns selber und andere. Und darum hat Gott die Ordnungen gegeben, weil er uns helfen will, nicht zum Einschränken. Jetzt ist es so, dass leider auch Gottes Kinder können die Ordnungen ja, übertreten oder sich von denen entfernen. Und das meint der Paulus auch, wenn er von Unordentlichen redet. Das passiert dann zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Christ im Leben etwas duldet, wo die Ordnung überschreitet, es Sünde einfach behaltet und sich nicht dagegen wehrt, kann auch eine Sucht sein, oder indem man vielleicht in einen Lebenszustand geht, wo Gott nicht will. Also wenn man zum Beispiel die Ehe vorgreift, obwohl man gar noch nicht geheiratet ist. Und diesen Menschen haben wir den Auftrag, nachzugehen, oder? Das ist ein Auftrag. Und sie zurechtzuweisen. Und zurechtzuweisen, das würde ich betonen, wenn, dann sanft. Steht es zwar nicht da, gell? Aber in meinem Verständnis vom Gesamtkontext der Bibel sollen wir in Liebe miteinander umgehen. Und darum sanft. Und zurechtweisen, das heisst nicht an den Senkel stellen, sondern das heisst ganz einfach, den Sinn zurechtbringen. Weil jemand, der die Ordnung verloren hat, hat wie, der Sinn ist ein bisschen verstorben. Und jetzt sollen wir helfen, dass der wieder korrigiert wird, das fehlgeleitete Denken korrigiert wird. Und manchmal habe ich den Eindruck auch geprägt von unserer Zeit, haben wir eine falsch verstandene Liebe. Dass wir das Gefühl haben, ja, das darf ich doch nicht. Jetzt, also nur schon die Formulierung, zurechtweisen, tönt ein bisschen happig. Und geschwiegen dann auf jemanden zugehen, der vielleicht sich entfernt hat von einer guten Ordnung, das geht mich doch nicht an. Aber schau, das ist Ausdruck von Liebe. Wenn wir es uns eben etwas angehen lassen und auf Menschen zugehen, um ihnen zu helfen, die aus dieser Ordnung gefallen sind. Eine gläubige Frau hat mir mal erzählt, dass sie sich wohl eine Beziehung eingelassen hat vor vielen Jahren mit einem nicht gläubigen Mann. Und sie hat mir dann, das ist jetzt Gott sei Dank schon lange abgeschlossen, und sie hat jetzt auch ungläubig mal geheiratet, das ist tiptop. Aber sie hat auch gesagt, es hätte sie niemand darauf angesprochen. In der Gemeinde. Kein Mensch hat sie darauf angesprochen. Nicht einmal die Eltern. Und sie hat mir gesagt, sie wäre so froh gewesen, wenn das jemand gemacht hätte. Es hätte ihr geholfen. Und es hat niemand gemacht. Ich weiß nicht warum. Die einen haben es schon gewusst. Es hat niemand gemacht. Und darum ist es gut, wenn wir liebevoll den anderen helfen, dass der Sinn wieder zurechtkommt. Vielleicht können wir nicht gerade etwas erreichen. Vielleicht bleibt es noch gleich. Aber gleich, wir sollen auf es zugehen. Und meine Frage ist, gibt es in unserem Umfeld Menschen, wo man merkt, ja, die sind aus dieser lebensförderlichen Ordnung wirklich rausgerutscht und wo wir ihnen nachgehen sollen? Gibt es so jemanden? Vielleicht haben wir viel einen besseren Zugang zu so einer Person als jemand anderer. Vielleicht würden wir es feiner machen. Und dann macht es jemand anderer und prätscht irgendwie ein bisschen zu fest rein, ich weiss es nicht. Ich denke, wir können da wirklich diesen Menschen auch probieren zu helfen, sie zu ermutigen, doch wieder einzusteigen in die Ordnungen, die echt gut sind. Oder vielleicht bist du sogar selber betroffen. Heute Morgen da sitzt und merkst du, eigentlich bin ich auch ein bisschen am Wegrutschen. Und ich möchte dir auch Mut machen, wenn dich das betrifft, dann kehr doch um. Und ich bin gerne bereit für ein Gespräch nachher, es hat andere Leute, wo man es wie Fisch machen und sagen, und ich kehre wieder um. Ich traue ganz neu auf den Gott. Also das ist so ein erster Aspekt, der wichtig ist in einer Familie. Wenn man füreinander schaut, wenn wir einander wichtig sind. Und ein zweiter, finde ich auch ganz schön, gehört mir ja vielleicht ein bisschen weniger, tröstet die Kleinmütigen. Die Kleinmütigen sind da angesprochen. Das sind die Gläubigen, die, wie das Wort sagt, einen kleinen Mut haben. Das sind die den Glaubensmut verloren haben. Vielleicht abgedrückt sind. Wo irgendwie wie so ein bisschen nicht mehr so viel Führerschein, nicht mehr so viel Licht sind, wo eingedeckt sind mit Wellen, mit Stürmen, wo kein rettendes Land in sich sind. Und wisst ihr, das kann uns allen passieren, dass wir so betroffen sind, dass wir kleinmütig sind. Das passiert mir immer wieder mal. Manchmal bin ich froh, wenn es nicht so lange geht, aber es kann uns allen passieren. Und sogar der grösste Glaubensheld, der Petrus, dem ist es auch passiert. Und zwar kurz nachdem er eine mega riese Erfahrung gemacht hat, wo Jesus ihn aufs Wasser rausgerufen hat. Und der Petrus ist unglaublich. Was hat der echt überlegt? Der hat wirklich seinen Fuß aufs Wasser rausgesetzt und hat gemerkt, dass das hebt. Haben sie es auch schon probiert? Wir haben es noch nie gehebt. Und bei mir hat es gehebt. Und er ist rausgelaufen und er hat die riese Erfahrung gemacht. Aber kurz darauf runter. Er hat es gekehrt, 180 Grad. Er hat den Glaubensmut verloren, hat Angst bekommen von diesen Wellen und er ist auf Versinken. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, in der Gemeinde auf Menschen zuzugehen, die diesen Mut verloren haben. Und damit wir das können, müssen wir ja auch einmal ein bisschen Tag offen haben. Wir müssen regelmäßig dabei sein, dass wir das überhaupt wahrnehmen können, dass wir uns helfen können. Und ich habe schon Impulse gehabt, in Gesprächen nach dem Gottesdienst oder am Telefon Impulse gehabt, komm, jetzt mach doch, frag doch etwas, vielleicht gerade auch nachhaken und habe es manchmal nicht gemacht. Und im Nachhinein habe ich gedacht, also wirklich, wieso hast du jetzt nicht? Vielleicht sind es manchmal so kleine Impulse, die der Anfang sein von dem, dass wir sie trösten können. Und trösten können wir eben setzen mit ermuntern. Und wie können wir denn jetzt jemanden trösten, ermuntern, wo so ein Loch unten ist? Ich glaube, wir können Kleinmütigen helfen, wenn überhaupt können wir helfen, indem wir ihnen göttliche Wahrheiten zusprechen. Indem wir für sie Wahrheiten wie glauben. Und sagen, du, ich glaube das und dann sprechen wir es zu. Nicht nur es zusprechen, sondern es wirklich auch für wahr halten. Ich bin überzeugt, das kann das Glauben, den Glauben ganz neu stärken und beflügeln. Jetzt denken wir vielleicht, ja, aber so eine göttliche Wahrheit, das weiss die Person ja schon. Also wenn es jetzt dem Jürgen mal schlecht geht, der kennt ja die Bibel auswendig, der weiss das ja schon, was muss ich jetzt ihm das noch sagen? Ich kann euch sagen, das Wort Gottes, das wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch schon, was ich jetzt gerade sage, das ist eine Kraft, eine mega übernatürliche, grosse Kraft. Und wenn man das Wort anwendet, wenn man das Wort im Glauben nimmt und jemandem zuspricht, in dem Moment kann es eine Kraft entfalten. es ist, die Kraft ist wie da. Und ich kann es wie probieren, rauszunehmen und überzugeben. Und dann entfaltet das Wort der Kraft. Wenn ich es nicht mache, weil ich denke, dann weiss ich es eh schon, dann bleibt die Kraft da. Aber so kann ich es wie überbringen. Und das kann etwas auslösen, nämlich Trost, Zuversicht und eine neue Perspektive. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum jetzt plötzlich ich eine neue Perspektive habe. Vor 5 Sekunden ist mir noch mega mies gegangen und jetzt plötzlich kommt ein Lichtschimmer in mein Leben rein. Das kann das Wort auslösen, wenn wir es anwenden. Der Jesaja hat das gerade auch so als Beispiel gemacht. Da steht im Jesaja 35, Vers 3 und 4: Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, also das sind wirklich verzagte, kleinmütige. Und was kann man jetzt sagen? Er sagt, siehe, seid stark, fürchtet euch nicht. Und jetzt Zusage, siehe, da ist euer Gott. Siehe, schau mal, hey, Gott ist da. Und dann, wo wir das dann so betonen, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, das ist vielleicht noch ein bisschen alttestamentlich, obwohl das stimmt im Neuen Testament, müssen wir schon sagen, Gott wird einmal alle Ungerechtigkeit richten, und zwar ziemlich heftig, mega heftig. Und wenn ich denke da an die Ungerechtigkeiten, die im Nahen Osten passieren, von der ISIS, das löscht mir total ab. Und ich bete für die, dass sie zum Glauben kommen, aber wenn nicht, sie müssen mal die Rache wird einmal passieren, auch von den Kindern, die da umgebracht werden. Also, Klammer zu. Und dann heißt es wieder, er selbst kommt und wird euch retten. Die Zusage, er kommt und er wird dich retten. Und das ist nicht das Wort von Thomas Kasper oder von Jürgen Kass oder irgendetwas. Das ist das Wort von Gott, vom lebendigen Gott. Und wenn ich das zuspreche, dann kann es sein, dass es wirklich ganz viel auch bewegt. Der Verzagte soll den Blick wegrichten von seinen Nöten hin auf Gott. Das hat der Petrus auch so gemacht, wo er dann am Sinken war und Jesus hat ihn wieder rausgefischt. Das Beste, was wir an einem Verzagten tun können, glaube ich, oder mindestens eines vom Besten, ist ihm zu helfen, den Blick wieder neu auf Jesus zu werfen und auf den, der grösser ist als in die Not. Und mit dem meine ich jetzt nicht einfach so ein bisschen, ja, mit so Bibelweisheiten um sich rühren, er muss halt einfach glauben. Ja, es ist dir alles zum Besten. Also das, manchmal kann man auch ein bisschen schief rauskommen mit dem, das muss man wirklich vom Herzen her, von tief raus, aus dem Glauben aussprechen. Und dann kann auch so eine tiefe Wahrheit passen, auch wenn es eine schwierige Situation antrifft. Also das ist wirklich wertvoll. Und das kann sein, dass sich jemand wie fühlt in einem riesen Sturm rein und da kommt ein Helikopter, lädt das Seil ab und zieht dich raus. Und du bist, wow, neue Situation. Gott nimmt das Wort und erfüllt es mit Leben. Darum möchte ich euch Mut machen. Helft euch gegenseitig. Und ja, und sprecht euch die Worte zu. Schaut, wir haben den Auftrag dazu und wir haben die Mittel dazu. Das ist unser Mittel. Es ist ein mega, mega kraftvolles Mittel. Es ist wie eine Medizin. Der dritte Punkt, den Paulus euch sagt, nehmt euch der Schwachen an. Eine von den eindrücklichsten Geschichten in der Bibel, die das so darstellt, finde ich das mit dem Samariter. Wo der jüdische Mann halb tot am Boden liegt und sich nicht mehr helfen kann. Und der Samariter kommt, sieht ihn und es tut ihm leid. Er tut ihm leid und geht an und hilft ihm. Und zwar, obwohl die Juden und Samariter sich nicht ausstehen können. Jetzt hätte der Samariter denken, ja, an dieser Straße sind ja ständig Leute vorbeikommen. Er sagt, in anderen Juden sollen doch die Juden selber für ihre Leute schauen. Ich schaue für die Samariter. Hätte er ja können, aber hat es nicht gemacht. Und so hat er den Mann auf den Esel gepackt, hat ihn in den Herberg gebracht und versorgt. Und der Samariter, man liest das manchmal so schnell, ja, ist nett, oder? Aber der hat ja einen Auftrag, also der hat einen Plan gehabt, der ist auf einer Reise gewesen, weil er nicht mit her. Der hat vielleicht einen Termin gehabt in einer Stadt, abgemacht, ich komme dann. Und jetzt ist er einfach nicht kurz, den Termin, zur abgemachten Zeit. Er war bereit gewesen, seinen Plan über den Haufen zu rühren und hat das Leben von dem Mann gerettet. Der wäre gestorben. Der hätte sich nicht mehr helfen können. Und was ich genial finde und beeindruckend, nachdem er ihn ja in den Herberg versorgt hatte, ist er nur eine Nacht geblieben. Der hätte schon vorgehen können. Der hat ja höchste Zeit, ist Geld. Also, zack, zack. Das hat er nicht mehr hingebracht, oder? Soll jemand anderen weiter schauen? Der ist eine Nacht geblieben. Und hat dann erst noch die Rechnung gezahlt. Was für eine Gemeinde. Wenn wir bereit sind, unsere Pläne umzukrempeln, über den Haufen zu rühren. Bereits in der Freizeitabend mal zu streichen, weil man sich gerade merkt, ja, jetzt hat jemand eine Not, ich könnte jemandem helfen. Oder einen Sport mal ausfallen lassen, oder die Lieblingssendung, oder für die einen eine Horrorvision, Champions League Match oder so. Überlegt mal, wenn wir bereit wären, das zurückzustellen, für jemand anderen da zu sein. Und der Samariter, ich gehe davon aus, der war auf einer Geschäftsreise gewesen. Und der hat Geld verloren. Also der ist später angekommen, weil er sich hat aufhalten lassen. Dem ist nicht von der Freizeit abgegangen, sondern vom Portemonnaie. Und wisst ihr, was ich so für einen komischen Gedanken habe zwischendurch? Nämlich, ich habe das Gefühl, das könnte man heute auch noch praktizieren. Man könnte heute freiwillig auf Geld verzichten, damit man mehr Zeit hat für andere. Zum Beispiel, dass man sagt, ich arbeite nicht 100%, sondern vielleicht 90% oder 80% und habe mehr Raum, mich für die Aufgaben von Gott einzusetzen. Für die Schwachen zum Beispiel auch, die Gott vor Augen hat. Oder ein Ehepartner, wenn jetzt beide arbeiten, könnte ja einer sagen, ich reduziere. Genau aus dem Aspekt. Das kann man heute auch noch. Stell dir mal vor. Das ist möglich. Ich persönlich, ich habe das Gefühl, dass da ein Grund liegt, warum Christen in der Schweiz nicht mehr bewegen. Weil wir zu wenig Zeit haben. Und das ist jetzt kein Vorwurf wegen der es ist mehr so ein Gedanke und vielleicht auch eine Feststellung. Ich merke selber, wie das abgeht und wie viel das läuft. Und wie genial wäre das, wenn wir würden sagen, ich mache jetzt einen Schritt, vielleicht aus dem Klickariert, aus dem Böckli-Denken raus und ich tue tatsächlich Stellenprozent reduzieren, damit ich mehr Kraft habe für die Gemeinde zum Beispiel. Diese Woche hat mir ein junger Mann gerufen, aus unserer Gemeinde und hat gesagt, er überlege sich genau das. Ich bin fast am Stuhl gehalten. Hey, über das predige ich jetzt denn gerade. Echt, überleist er das? 20% reduzieren? Ich finde es super. Also ich habe auch gesagt, er müsse sich nicht gedrängt fühlen. Also niemand drängt ihn dazu, aber wenn er es sehe, würde ich ihn mega unterstützen da drin. Ich möchte uns wirklich ermutigen. Tun doch mal den Gedanken denken. Vielleicht haben wir die Möglichkeit. Weißt du, man kann Gott einmal bitten, zu zeigen, was könnte ich denn machen mit diesen 10-20%. Es gibt nämlich mega viel Not. Etwas ist aber nötig, dass sich nämlich die Schwachen auch helfen lassen. Die das betrifft. Es gibt auch Menschen, die hätten Hilfe nötig. Aber sie strahlen wie aus, kommen wir nicht zu nahe. Es ist wie vielleicht auch eine Angst vor Verletzungen. Und das macht es natürlich schwierig, dann zu helfen. Manche verdecken auch eine Schwachheit. Man will wie das Gesicht wahren und bleibt in seiner Not drin. Und manchmal denkt man vielleicht auch, ja, wieso helfen mir eigentlich die Leute nicht in der Gemeinde? Jetzt haben wir so viele Leute und wer hat schon mal jemanden gefragt, kann ich dir eigentlich helfen? Aber es kann ja sein, vielleicht strahle ich ja auch so etwas aus. Vielleicht ist es noch gut, wenn man sich mal da hinterfragt, was strahle ich aus? Weil als Gemeinde, die Gemeinde als Familie von Gott ist ein Ort, da lässt man sich nicht abserbeln. Wenn ich selber nicht helfen kann und in Not sehe, dann probiere ich jemand anderen mit einzunehmen. Also, dass wir uns auch bereit sind, die Hände schmutzig machen. Dann der vierte Gedanke, den Paulus gibt, sagt langmütig gegen, und das Wort finde ich recht happig, gegen wen? Gegen alle. Gegen alle. Also, er redet schon jetzt mit der Gemeinde, oder? Aber ich denke, es macht ja keinen Halt außerhalb der Gemeinde. Aber also das ist enorm. Und langmütig bedeutet etwas lange aushalten, bevor man zornig wird. Das heisst langmütig. Etwas lang aushalten, bevor es einem verjagt und dann tätscht etwas raus. Langer Weg hat zum Zorn und zur Strafe. Geduldig sein. Und wenn man jetzt eng zusammenlebt mit Menschen, sei das in der Ehe oder in der Familie, oder vielleicht auch unter Geschwistern, da kann man sich ja mega auf den Keks gehen. Also mindestens dort, wo ich herkomme, ist das so. Vielleicht ist es da eine Freitag anders. Vielleicht sind da noch schon ein bisschen, naja. Aber ja, wir wissen das auch. Man kann sich so nerven. Und das Gemeindeleben ist ja auch so. Vielleicht sind wir selber schon mega verletzt worden in der Gemeinde. Oder einfach genervt gewesen über das Verhalten von jemandem. Oder da kommt mir irgendein komisches Mail über. Und das ist in der Gemeinde. Hallo, was denkt ihr da? Ja, das kann so sein. Und dann kann es passieren, dass man vielleicht mal Dampf ablässt. Dass man sagt, so, aber jetzt ist genug heute unten. jetzt muss ich den mal Kappen waschen. Oder jetzt muss uns mal einer sagen, da mache ich Dampf ablassen. Und außerdem ist es nicht so, dass wir Christen doch immer zu lieb sind miteinander. Hast du schon gehört? Ja, so draußen in der Welt, sagt man sich mal, so ein Wüst und dann ist es wieder gut. Müssen wir vielleicht auch mal machen. Was sagt die Bibel? Was haben wir jetzt gelesen? Seid langmütig gegen alle. Boah. Sind geduldig. Habt einen langen Weg, bis der Zorn ausbricht. Und ich kann nur sagen, was für eine Herausforderung. Für einen wie mich. Wirklich. Was für eine Herausforderung, ganz besonders in der Kindererziehung. Ich muss euch ganz offen sagen, Kindererziehung gehört zu den allergrössten Herausforderungen, die ich kenne. Gerade in Kombination mit dem Langmut. Also unsere Kinder sind ja die herzigsten Kinder auf der ganzen Welt, wenn sie wollen. Aber die gleichen herzigen Kinder, die können einem Nerven blank machen. Also die können einem Nerven freisetzen und dann schlieren sie es da am Zeug und tatsch und da. Und jetzt denkt ihr vielleicht, was erzählt ihr für Sachen? Vielleicht geht es ja ganz anders. Also ich muss ja sagen, Kinder können einem enorm an den Rand bringen. Punkt. Und jetzt heisst es, seid langmütig. Mega herausfordernd. Und es heisst übrigens nicht, dass wir nicht uns nicht auf Sachen ansprechen, wenn etwas nicht gut ist. Also es wäre auch wieder falsch verstanden, aber es soll nicht aus Wut raus passieren. Nicht aus einem Zorn raus. Und diese Aufforderung ist uns gegeben als Schutz. Es ist ein Schutz. Ein Schutz für die liebe Idee. Ein Schutz für die Beziehung zu den Kindern und auch ein Schutz fürs Miteinander in der Gemeinde. Weil ein Zornausbruch schlägt ein Loch in die Liebe. Das Loch kann wieder ganz werden, aber man muss dann wirklich daran arbeiten und es muss wieder heilen. Wir sind beauftragt, einander zu tragen. Und gerade jetzt so, da buckelt man manchmal schon ein bisschen im Zeug rum, oder? Also das ist ein Buckeln. Aber wisst ihr was? Jetzt kommt ganz eine gute Nachricht. Ihr müsst das nicht buckeln. Wir müssen es nicht, es ist überfordert, wir können es gar nicht. So langmütig sein, auch wenn es einem verjagt. Ich muss euch sagen, wir können es und sollen es rauslassen. Aber nicht bei der Person, die einem so genervt hat, sondern bei Jesus. Und dort müssen wir es unbedingt rauslassen. Das ist übrigens mega heilsam. Also ich mache das immer wieder mal. Wenn mich jemand auf die Palme bringt, dann gehe ich zu Jesus und klöne mal eine Runde. Wirklich, also nicht über Jesus, sondern über die Person. Und ich klöne und sage, Herr Jesus, ich finde es total daneben. Was die Person jetzt mir gesagt hat, wie die mich angegangen ist, wie die mich verletzt hat, ich finde es falsch und ich finde es nicht richtig und dann vielleicht mal ein bisschen schimpfen. Und dann, also wie auf den Tisch durch das Zeug. Und nachher tue ich vergeben. Sage, und ich vergibe das, Herr Jesus, weil du hast mir noch viel mehr vergeben. Und das ist so befreiend. Wisst ihr, wenn man gerade vergibt, ohne Klönen, kann es manchmal schwierig werden. Es kann auch anders schwierig werden, aber das ist einfach einfacher. Ich möchte das sehr empfehlen. Das ist ganz viel wert und ein guter Weg. Wisst ihr, mit dem einander zusammenstauchen, Jesus hat wahrscheinlich schon viel mehr Grund gehabt, uns zusammenzustauchen. Und wie oft hat er das gemacht? Ich vermute noch nie. Und darum sollen wir auch sagen, und ich will auch diesen Weg gehen. Also diese vier Punkte nennt Paulus für ein gutes Zusammenleben in der Familie von Gott. Sich zurechtweisen, wenn man von der göttlichen Ordnung abgewichen ist. Die Kleinmütigen ermuntern, die Schwachen, den Schwachen unter den Arm greifen und mit geduldig sein mit allen. Und wenn er jetzt so das zusammenfassen, dann denkt man, ja, aber hey, das ist Arbeit. Das ist anstrengend. Wieso soll ich mir das antun? Weil wir geistlich gesehen eine Familie sind. Und ich meine, es ist einfach so, die Familie ist da. Und in meiner Familie, wir sind jetzt Vierte, wir gehören einfach zusammen. Das ist einfach so. Da kann ich einfach sagen, ja, interessiert mich jetzt nicht. Und darum, wenn ein Glied in dieser Familie leidet, dann hat das Auswirkungen auf alle anderen. Und das zu verstehen, ist vielleicht in einer Gemeinde noch viel schwieriger als in einer kleinen Familie, weil man näher zusammen ist. Aber es ist so. Es ist so, dass wenn ein Gemeindeglied sich schlecht entwickelt, dann hat das eine Auswirkung, direkt oder auch vielleicht nur indirekt, auf mich, auf meine Ehe, auf unsere Kinder. Also wie wir leben, beeinflusst die anderen. Ob es jetzt positiv ist oder negativ. Ob ich in der Hingabe lebe zu Jesus oder einfach auch in einer gewissen Unverbindlichkeit. Das macht einen riesen Unterschied. Und wenn wir jetzt uns für die andere in der Gemeinde einsetzen, so in dem Stil, dann tun wir uns letztlich selber gefallen. Und unseren Kind. Stell dir mal vor, was das für ein Klima würde geben. Auch in unseren Gemeinden, wenn wir das ausleben. Was für ein Aufblühen es könnte geben. Das wäre Hammer. Und dann würden die Möglichkeiten würden grösser werden. Ich glaube, auch gewisse Probleme würden kleiner werden. Wir würden zusammenrücken, wir würden etwas ausstrahlen nach außen. Und ich möchte das erleben. Ich möchte gerne auf diesem Weg weitergehen. Und ich möchte euch einladen, auch dass ihr da anpackt. Vielleicht habt ihr einen Gedanken heute Morgen. Dann probiert doch den anzupacken. Vielleicht ist es ein bisschen viel, wenn wir gerade vier aufs Mal anpacken. Aber vielleicht wenigstens einen. Das wäre super. Ich möchte noch beten.